Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier zu sein, bei euch in Jettingen. Wir haben ja einen wunderbaren Sommer hinter uns. Nun geht es in den Herbst. Und heute Morgen wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, Heilsgewissheit. Heilsgewissheit. So, muss ich mal anmachen. Dazu auch ein entsprechender Bibelvers. Und zwar ist das 1. Johannes 5, Vers 12 und 13, da heißt es, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Worum geht es? Immer wieder begegnen mir Menschen, das geht eigentlich schon so lange so, wie ich im Glauben stehe, jetzt seit über 40 Jahren, die sagen, wenn Jesus jetzt, das sind so die Fragen, nicht? Wenn Jesus jetzt wiederkommt, bin ich eigentlich dabei? Gehöre ich eigentlich zu Jesus? Oder ich fühle Gott nicht mehr? Bin ich eigentlich noch sein Kind und so weiter? Ich fühle die Liebe Gottes nicht. Liebt Gott mich noch? Oder aber die berühmte Frage, hat diese Schuld mich jetzt endgültig von Gott getrennt? Bis hin zur Frage nach der Sünde gegen den Heiligen Geist, diese berühmten Fragen. Vielleicht könnte man den Monitor mal so drehen, dann kann ich es hier umdrehen. Danke.
Reicht es, wenn man dreht oder soll ich drehen? Geht so.
Ja, das passt, danke. Kann Gott mich eigentlich noch annehmen? Oder aber kann ich mir wirklich sicher sein, dass ich errettet bin und sein Kind? Also die brennende Frage ist die, was gibt mir eigentlich die Gewissheit, dass ich, wenn ich sterbe, in den Himmel komme? Oder wenn Jesus wiederkommt? Wir Christen glauben ja, dass Jesus wiederkommt, wir wissen nicht wann. Aber wir glauben, dass er jederzeit wiederkommen kann. Deswegen sollten wir ja auch immer bereit sein. Und dann eben bei manchen die Frage, wie ist es jetzt? Oder man ist vielleicht irgendwie beim Streit auseinandergegangen und dann macht man irgendwie einen Unfall. Jemand fährt einem rein oder so oder sonst irgendwas. Ist das jetzt so die rote Linie, die ich überschritten habe? Ist das jetzt so die Strafe Gottes? Oder was ist, wenn ich in so einer Situation vielleicht dann plötzlich sogar tödlich verunglück und vor Gott stehe? Wie ist denn das eigentlich? Also die Frage, was gibt mir die Gewissheit, dass ich in den Himmel komme, dass ich wirklich dabei bin? Gerade auch, wenn so die Situation da ist, wo ich vielleicht in Zweifeln bin. Wir werden da gleich noch ein bisschen näher drüber sprechen. Wenn ich meine Fragen habe, wenn ich vielleicht in einer Krise bin, wie auch immer. Andere Fragen, die damit zusammenhängen, die auch immer wieder angesprochen werden, ist, kann ich etwa durch die Sünde aus der Gnade fallen? Was bedeutet eigentlich aus der Gnade fallen? Das steht ja in der Bibel, nicht aus der Gnade fallen. Was heißt das denn? Dann die ganz grundsätzliche Frage, die immer wieder auch angesprochen wird und diskutiert wird, kann ein Christ überhaupt verloren gehen? Wie ist denn das? Dem Abfall vom Glauben und so. Jesus hat ja auch entsprechende Gleichnisse, zum Beispiel vom vierfachen Acker und so. Kann man ja nicht dran vorbeigehen. Oder denken wir an Hebräer 6, Hebräer 10 und so weiter, nicht, wo es heißt, dass man eben sich abwenden kann, abfallen kann tatsächlich. Wie ist denn das? Diese Situation auf der anderen Seite eben, jemand kann uns aus seiner Hand reißen, all diese Dinge, die kommen dann plötzlich zum Tragen. Oder was ist mit der Sünde gegen den Heiligen Geist? Es gibt ja eine Sünde, darüber spricht die Bibel, tatsächlich Jesus spricht darüber. Wo es dann heißt, alle Sünden werden den Menschen vergeben, nur die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht. Also es gibt tatsächlich eine Sünde, die nicht vergeben wird. So, und jetzt ist halt eben die Frage, habe ich die Sünde vielleicht begangen? Kann Gott mir jetzt nicht mehr vergeben und so? Ne? Wir werden heute nicht alle diese Fragen behandeln können und besprechen können. Vielleicht können wir das vielleicht auch bei den nächsten Malen. Worum es heute geht, weil das einfach notwendig ist, da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und ein paar Zusatzinformationen zu geben, die einfach wichtig sind, dass man das vernünftig einordnen kann. Aber es geht schon alles in die gleiche Richtung, nicht? Also wer oder was, und das soll heute die Frage sein, wer oder was gibt mir wirklich die Gewissheit, dass ich dabei bin, dass ich sein Kind bin, egal was kommt, dass ich gerettet bin und dass, wenn nun mein Tag, meine Stunde gekommen ist, dass ich dann wirklich bei Jesus bin. Dass ich wirklich bei Jesus bin. Oder ist das nur so eine Idee, so eine Ahnung, man weiß ja nicht so ganz genau oder so. Ne? Es gibt, oder ich sehe, sagen wir es mal so, drei Gründe. Drei Gründe, die Menschen an der Errettung und Gotteskindschaft zweifeln lassen können. Die wollen wir mal ein wenig anschauen, dem wollen wir mal ein wenig nachgehen. Das eine, was ich sehe, sind theologische Gründe. Ich nenne das mal theologische Gründe. Man könnte das auch sagen, Gründe der Lehre. Wenn Menschen sozusagen von einer bestimmten Lehre geprägt sind. Das wäre zum Beispiel ein falsches Gottesbild. Wie verstehe ich Gott? Das ist eine ganz spannende Frage. Wenn ich zum Beispiel, kann sich jeder mal selber die Frage stellen, wenn ich zum Beispiel den Bibelvers höre, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und nichts, was ich tue, ist vor dir verborgen. Was löst das in uns aus? Löst das in uns aus, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst, nicht? Denn der Vater im Himmel, ich sag's dir, schaut herab auf dich. Oder löst es Freude aus der Sache? Yes! Gott sieht alles, wunderbar, herrlich, ne? Mir kann nichts schief gehen. Also, und da merken wir schon was, je nachdem, wie man geprägt ist. Also unser Gottesbild oder eben eine falsche und einseitige Lehre. Wenn zum Beispiel die Lehre die ist, ich kenne Menschen, die sind davon geprägt, die leiden auch darunter. Und ich habe über die Jahre erlebt, dass solche Menschen dann irgendwann in ihrer Verzweiflung sogar die Gemeinde wechseln und dann stranden sie, ich sage das bewusst mal so, dann stranden sie bei uns an wie so ein Schiffbrüchiger, liegen sozusagen am Strand unserer Gemeinde, sind fix und fertig mit den Nerven und ich frage, was ist denn los eigentlich? Ja, ich bin nicht geheilt worden. Und uns hat man immer gesagt, wenn du richtig glaubst, wenn du nur richtig betest, wenn genügend Leute beten, nicht? Und wenn alles in Ordnung ist, wenn deine Beziehung mit Jesus stimmt, dann wirst du geheilt. Also ich will es mal so sagen, Gott heilt, Gott ist, wir haben das gesungen, Gott ist ein Gott, der auch heute noch Wunder tut und so. Aber so diese ganz spektakulären Wunder, die sind ja eher selten. Ich kenne Menschen, die von sich sagen, dass sie tatsächlich von Krankheiten geheilt sind, auch von Krebs und so, also richtig, richtig heftig. Aber wenn wir uns ehrlich machen, und das sollten wir, dann stellen wir fest, dass Gott nicht immer so handelt, sondern dass es tatsächlich eher die Seltenheit ist. Also die Frage ist ja immer die, was ist eigentlich, wenn die Erwartungen, die durch eine bestimmte Lehre genährt werden, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt sind, dann gibt es die großen Verzweiflungen. Dann kommen diese Riesenenttäuschungen und natürlich, also wenn es noch eine Enttäuschung ist, ist ja eigentlich nicht schlecht. Enttäuschung heißt ja, ich werde von einer Täuschung befreit, ich werde enttäuscht. Ist ja eigentlich was Gutes. Nicht? Aber die Frage ist ja eher die, wenn das sozusagen dazu führt, dass Menschen sagen, Gott liebt mich nicht mehr, irgendwas stimmt nicht und deswegen läuft es bei mir nicht. Und deswegen funktioniert es nicht und dann im Extremfall, ich werde nicht geheilt und so, weil bei dir ist irgendwas falsch. Einseitige Lehre, muss man ganz klar sagen. Das ist eine falsche Lehre. Das lässt sich aus der Bibel so überhaupt nicht begründen, aber es gibt Menschen, die lehren das, die predigen das, nicht? Das hat eine Tradition. Und dann kommt man dann so ins Zweifeln, wenn man dann denkt, nicht? Irgendwie ist so der Kanal, nicht? Das kann man sogar bei Leuten lesen, habe ich gelesen, Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert, nicht, Bücher werden ja heute noch gelesen, nicht, wo es dann plötzlich heißt, da ist so ein Kanal, ist so ein Bild, so ein Kanal zwischen dir und Gott und wenn der verstopft ist, dann funktioniert sie. Also muss man immer gucken, dass der Kanal sozusagen, das Rohr nach oben irgendwie frei ist. Nicht? Und wenn da eben die Sünde ist und Sünde und wir alle sündigen, das wissen wir ja, nicht wahr? Dann wird dieser Kanal verstopft. Und deswegen fängt man dann an, rumzusuchen, wo ist irgendwo die Verstopfung im Kanal. Nur, dass dann zu wenig Glaube. Oder die Oma hat eine schwarze Katze im Klo. Die Möglichkeit besteht dann eben auch noch. Nicht? Und dann fängt man an, rumzusuchen, den Speicher zu durchstöbern, ob da irgendwo noch so ein altes Amulett ist, was die Oma noch damals da hatte. Verstehen wir? So geht es dann los. Und die Leute fangen dann an, sich im Kreis zu drehen und es zieht immer nur nach unten. Falsche, einseitige Lehre. Gibt noch manche andere Punkte. Also im Grunde genommen so diese Idee, bei mir muss alles richtig sein. Nicht, das klingt dann in manchen Kreisen, die vielleicht eher so pfingstlich charismatisch drauf sind, ha, du musst richtig glauben, dann wirst du geheilt. Aber diese Ideen, die gibt es nicht nur da, sondern diese Ideen gibt es eigentlich überall. Die klingen nur anders, die Vokabeln sind andere, die Begriffe sind andere. Ja, wenn zum Beispiel, ich muss gucken, dass ich möglichst sündfrei bin. Und wenn ich sündfrei bin, dann kann Gott mich segnen. Das ist jetzt nicht so die pfingstlich-charismatische Variante, sondern das ist dann eher so die pietistisch-evangelikale Variante. So die Idee, ich habe das Ziel vor Augen, immer heiliger zu werden, Wachstum, was verstehen wir eigentlich unter Wachstum? Was bedeutet eigentlich Wachstum? Bedeutet Wachstum, dass ich sozusagen immer besser werde, sodass Gott irgendwann oder dass ich irgendwann den Punkt erreicht habe, dass Gott sagt, so jetzt hast du es geschafft, jetzt ist super. Jetzt bist du mit deiner Heiligkeit oder mit deinem Wachstum so weit fortgeschritten, dass im Grunde genommen alles im grünen Bereich ist. So, und jetzt kann ich dich segnen. Jetzt ist alles tutti und jetzt kann ich dich segnen. Kennen wir das? Schon mal gehört? Ich hoffe nicht hier in der Gemeinde, ich will nicht so viel sagen, aber verstehen wir. Wobei die Bibel sagt ja auch mit der Sünde, verstehen wir? Wir sollen ja auch selbstverständlich der Sünde fliehen, ist ja auch gar keine Frage, nur das Thema ist, wir sind Menschen und Heiligung besteht nicht darin, dass wir sozusagen immer heiliger im moralischen Sinne immer sündfreier werden, wobei Gott unser Leben durch auch verändert, das ist ja auch gar keine Frage und ich glaube auch, dass Gott unser Leben zum Besseren hin verändert, aber das bedeutet doch nicht, dass ich irgendwann mal den Punkt erreichen kann. Überlegen wir mal, angenommen ich würde mit, sagen wir mal, 46, also ich bin jetzt schon ein bisschen drüber, dann wäre ich im grünen Bereich auf jeden Fall, sagen wir mal, mit maximal 46 den Punkt erreicht haben, zu sagen, so, jetzt habe ich ein Level, so nach 10, 12, 13 Jahren Christsein, jetzt habe ich ein Level erreicht, wo Gott jetzt anfangen kann, mich zu segnen. Dann bin ich sozusagen in der Heiligung so weit fortgeschritten, dass es läuft. Das würde doch im Umkehrschluss bedeuten, ich brauche die Vergebung nicht mehr. Dann brauche ich auch keine Gnade mehr. Wozu denn? Weil es läuft ja. Die Sünde ist überwunden weitestgehend. Nicht? Und das ist schon ganz erstaunlich. Und dann kommen eben so diese Dinge. Es gab tatsächlich in der Erweckungsbewegung, gab es die Idee, jetzt schon selig, jetzt schon heilig. Das war so um 1900 herum, nicht? Da nannte man auch Heiligungsbewegung. Und da ist unsere Frömmigkeit bis heute, das wirkt in vielen Kreisen und Ideen und auch theologischen Linien, wirkt das wirklich nach. So diese Idee, ich kann jetzt schon selig und heilig und im Grunde genommen, wenn ich mich nur anstrenge, wenn ich genug bete, wenn ich jeden Tag schön meine stille Zeit mache und mindestens 3 Stunden in der Bibel lese, dann erreiche ich sozusagen so ein Level, nicht wahr? Dann läuft's. Und ich habe mal da so ein bisschen recherchiert, nicht? Und die Leute, die das teilweise vertreten haben, die haben vor allem mit dem Thema Sexualität, das ist ja so ein Schlüsselthema, dann wird der Sündenbegriff wesentlich identifiziert mit dem Begriff der Sexualität, nicht? Und dann habe ich mal ein bisschen nachgeforscht und einer der Vertreter, ich sage das bewusst mal keinen Namen, und einer der Vertreter hatte so tatsächlich die Idee, das hat also eheliche Sexualität ist im Grunde genommen auch schon Sünde. Hat er so vertreten. Ist natürlich Unsinn. Von der Bibel total Unsinn, aber das hat er so vertreten. Dann habe ich mal geguckt, nicht? Und dann kam er irgendwann dann mal gesagt, so, ich bin jetzt tatsächlich die letzten Jahre komplett frei von Sünde. Dann habe ich mal geguckt, ne, da war der schon über 80. Das ist ja logisch. Also nicht logisch, aber nachvollziehbar in gewisser Weise, weil damals gab es bestimmte Pillen noch nicht. Auf jeden Fall war der praktisch die letzten Jahre sündfrei, hat er jedenfalls gedacht. Versteht? Das ist falsche, einseitige Lehre. Mal ganz abgesehen davon, dass Sexualität nicht per se böse ist. Es gibt Richtlinien, Dinge wissen wir, ganz klar die biblischen Linien, überhaupt gar keine Frage. Aber eheliche Sexualität ist doch nicht per se Sünde. Solche Dinge, man könnte noch viele Dinge nennen, spielen hier eine Rolle. So, jetzt kommen wir aber tatsächlich zu den persönlichen Gründen. Es gibt neben den theologischen Dingen theologische Einseitigkeiten, theologische auch Irrtümer, muss man ganz klar sagen, theologische Irrtümer. Wobei alle Erkenntnis ist Stückwerk, das wissen wir ja. Aber trotzdem, es gibt wirklich eine Lehre, ein Glauben, der wirklich Menschen runterziehen und sogar krank machen kann. Und das ist schlecht. So, und dann gibt es die persönlichen Gründe. Persönliche Gründe, warum man ins Zweifeln kommen kann an der Liebe Gottes, ja auch an seiner Heilsgewissheit. Zum Beispiel gibt es Menschen, die sehr sensibel sind, die grübelisch sind. Ja, und auch Menschen, das läuft dann oftmals zusammen mit so einer Art Perfektionismus. Wir merken, das geht schon irgendwie, solche Menschen, nicht? Die sind dann auch ansprechbar für solche Lehren, die auf Perfektionismus hingehen. Das ist ganz klar, die dann von sich aus schon, die sind in ihrer, die wollen immer alles richtig machen. Nur ja nichts falsch machen, nur ja nicht anecken und schon gar nicht bei Gott. Und da habe ich ein falsches Wort gesagt und dann geht es los. Nicht, oh Mensch, das hättest du mal so nicht sagen, wenn man den jemanden darauf anschaut, das war doch gar nicht so schlimm, nicht? Aber die grübeln dann stundenlang, das hat zu tun mit ihrer Persönlichkeit, ist doch nicht schlimm. Das ist ja nicht böse, sondern die Menschen sind halt eher sensibel und denken über alles nach, stellen sich auch schnell selber in Frage und so, sorry, dass ich da bin. Also jetzt im Extremfall, also das ist einfach auch so ein bisschen eine Persönlichkeitssache. Also Menschen, die sensibel sind, sind dann schon mal eher in der Situation, dass sie das in Frage stellen. Mensch, gehöre ich jetzt noch zu Gott? Und dann drehen sich die Gedanken. Und das Dritte, was ich sehe, was uns in Zweifel bringen kann, sind geistliche Gründe. Die kann man unterscheiden von den Lehrgründen, also den theologischen Gründen oder den persönlichen. Das sind die geistlichen Gründe. Zu diesen geistlichen Gründen gehören zum Beispiel innere Anfechtungen. Gehören Zweifel oder eben auch negative Erfahrungen, wobei man die natürlich in gewisser Weise auch zu den persönlichen Gründen zählen kann. Aber geistliche Gründe wären zum Beispiel, wenn ich eine negative Erfahrung mache mit einem Menschen, der Christ ist. Gibt es ja, manche Menschen denken, Christen sind immer lieb. Wäre ja auch nicht schlecht, wenn es so wäre, nicht? Nächstenliebe, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, ist ja auch durchaus biblisch, nicht? Und deswegen denkt man, in der Gemeinde darf das ja eigentlich gar nicht vorkommen. Das Problem ist, es kommt aber vor. Warum? Weil wir sind nun mal ganz normale Menschen, nicht? Also ich sag euch, jeder von uns muss jeden Tag zur Toilette, auch der Papst, auch wenn er Papst ist, das ist so. Wir sind einfach Menschen. So, und als Menschen sind wir nun mal so. Und dann kannst du selbstverständlich auch zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Oder vielleicht auch mal zu, dass Menschen sich so verhalten, wie man denkt, nö, so sollte man sich aber nicht verhalten. Das ist eher unanständig. Also jeder, der schon ein bisschen länger dabei ist, weiß das. Es kann auch Streit geben, es kann Konflikte geben, es kann Auseinandersetzungen geben, und dann gibt es Menschen, die verpacken das einfach nicht. Die denken, boah, das gibt's doch nicht, wie kann denn das sein? Und dann bringen sie es sofort mit dem Glauben in Verbindung und so weiter, oh, mit Jesus. Also ich möchte euch mal was sagen, ich war noch nicht lange gläubig, bin ja als Jugendlicher zum Glauben gekommen, und dann habe ich meine Zeit lang in einem christlichen Werk gearbeitet. Und der Chef, der war bekannt, war auch ein Geschäftsmann und so weiter, aber der hat halt eben so ehrenamtlich schon grandiose Leistungen, muss man schon sagen, hat dann eben halt auch dieses Werk geführt, und es lief dann und so, und dann hatten wir so unsere Aufgaben, waren weitestgehend uns selbst überlassen, so junge Kerle, nicht so 18, 19, 20, das war schon eine spezielle Situation. Naja, gut, wir haben dann unser Ding, weiß ich nicht, ob man sagen kann, mehr recht als schlecht oder mehr schlecht als recht, wahrscheinlich eher das Zweite, haben sie so unser Ding so durchgezogen. So, jetzt, das Thema war aber, dann war jeden Morgen Andacht. So, vor der Arbeit Andacht, weiß ich, um 8 oder so oder um 7:30 haben wir uns getroffen zur Andacht. Und das war dann auch eine wunderschöne Andacht, dann gab es so einen schönen Losungen und schön Gebet und alles, alles ganz prima, alles ganz so. Das Thema war, wenn wir irgendwie was falsch gemacht haben, und das kam ja vor, junge Kerle, keine Ahnung, sollten jetzt da irgendwie so, auf jeden Fall, wenn wir dann irgendwie was falsch gemacht haben, nicht, dann kam keine Direktive zu sagen, ha, Mensch, Jungs, das war jetzt nicht so gut, macht's künftig besser so oder so. Nicht, das wäre ja auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Dann wurden wir zur Minna gemacht. Ich weiß nicht, ob man diesen Begriff kennt hier im Schwäbischen. Bei uns sagt man zur Minna. Also wir wurden runtergebügelt nach Strich und Faden. Also wir wurden richtig, also da ging es richtig zur Sache. Also richtig angeschnauzt. Was fällt euch eigentlich ein und so, also richtig, richtig heftig, überlegt ihr das mal. Und irgendwann, junger Christ und so, irgendwann habe ich dann gesagt, nee, also irgendwie, das ist aber komisch hier mit dem, das ist aber hier, das irgendwie. Und dann haben wir gesagt, nee, zur Andacht kommen wir nicht mehr. Und wir entschieden, wir kommen nicht mehr zur Andacht. Dann kam er, ja, wir haben doch Andacht und so, ja, stand ja nicht im Arbeitsvertrag, dass wir jetzt zur Andacht gehen müssen. Also keine Andacht. Weil das empfanden wir, dass das passt irgendwie nicht. Also das hat mich geistlich, das muss ich schon sagen, schon ganz schön ins Schleudern gebracht. Dass Menschen, die gläubig sind, die auch in gewisser Weise auch eine Vorbildfunktion haben, auch einen gewissen Bekanntheitsgrad auch hatten und so, dass sie dann praktisch, sagen wir mal, ich sag's mal, zu Hause oder dort im Umfeld, wo die Kameras nicht sind, so mit Mitarbeitern umgehen, also mit uns Jungs. Also die Kritik war sicherlich, das muss ich heute im Abstand schon, kann ich schon so sagen, manchmal vielleicht ein bisschen überzogen, aber nicht immer so ganz unberechtigt. Aber so die Frage, wie geht man hier miteinander um? Das kann Menschen, die gerade jung im Glauben stehen, kann das richtig in Schlingern bringen. Wie Menschen da miteinander umgehen. Und der Teufel nutzt sowas ja dann aus. Ja, also dass es so Dinge gibt, die sind durchaus menschlich und heute selbstverständlich. Und wer länger im Glauben ist und so Sachen gut verarbeitet und auch im Wort steht, kann sowas ja auch einordnen. Der weiß, Moment mal, wir sind Menschen, da menschelt's und so. Und da kann es auch mal, ja, dass man das nicht sofort mit dem Glauben in Verbindung bringt und dann sozusagen hier seine großen Glaubenskrisen kriegt. Kann immer noch sein, klar, Mensch, Herr, wie kannst du das zulassen, dass hier sozusagen hier mein Ding gegen die Wand, also lauter so, das kann natürlich immer auch zur Frage und zur Anfechtung werden. Und deswegen bei diesen geistlichen Gründen, diese persönlichen Krise, auch negative Erfahrungen, verwechsel Jesus nicht mit Menschen, die an Jesus glauben. Jesus ist Jesus und wir sind wir. Verstehen wir, wir glauben doch nicht an Bruder so und so, an Schwester so und so, sondern wir glauben doch an Jesus. Und glaubt ihr denn wirklich, dass Jesus das gefällt, was wir immer so machen, wie wir da manchmal so miteinander umgehen? Und das wissen wir selber auch und deswegen leben wir doch aus der Gnade. Das ist doch so unglaublich wichtig, dass wir aus der Gnade Gottes leben. Ja, wir leben doch nicht nur von der Barmherzigkeit des anderen. Der andere ist nicht immer barmherzig, weil er hat ja auch Recht. Genauso wie ich Recht habe. Das ist ja das eigentliche Problem. Und deswegen verstehen wir, unter uns Menschen aus der Gnade zu leben, das funktioniert nicht immer. Natürlich gibt es Vergebung und schön, wenn das geschieht. Ja, und so sollte es ja auch sein. Und das ist ja auch alles ganz wichtig. Aber verstehen wir, unsere Ausrichtung, die muss doch Jesus sein. Aus seiner Gnade leben wir. Aus seiner Vergebung leben wir. Aus seiner Liebe leben wir. Und wenn der andere dann mal nicht so lieb ist, dann ist das zwar, sagen wir mal, anders, aber wir leben doch aus seiner Liebe. Verstehen wir? Deswegen, lass dich nicht kirre machen, wenn es mal nicht so läuft oder auch in der Gemeinde vielleicht nicht so läuft, wie man sich das so wünscht oder wünschen würde. So ist es nun mal. Nicht? Und ich habe viele, viele Gemeinden kennengelernt und über die Zeit und viele von euch auch. Es ist überall dasselbe. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Jesus jetzt irgendwie nicht so passt, sondern das hat damit zu tun, weil wir Menschen sind, weil wir alle aus der Gnade leben, weil wir alle abhängig sind von der Vergebung Gottes, von der Vergebung Jesu. Und wir alle sind auf dem Weg. Nicht? Klar, das soll nicht heißen, jetzt holla die Waldfee, wir machen jetzt, was wir wollen oder so, überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, verwechsel nicht Menschen mit Jesus, wir glauben an Jesus. Natürlich das Geheimnis der Gemeinde Jesu, ich kann nicht ohne Gemeinde Jesu sein. Auch trotz negativer Erfahrungen mit Menschen, wir können nicht ohne Gemeinde Jesu sein. Und also man sagt immer so negativ, Gemeinde ist ja auch toll, muss ich sagen. Es ist ja auch super in einer Gemeinde. Es ist ja nicht immer nur alles so und überall die schwarze Brille und hier und alles und der wieder und hier. Also so ist es ja nun beim allerbesten Willen auch nicht. Eine Gemeinde ist ein schöner Ort. Aber die anderen Dinge sind auch da und deswegen sollte man sich hier nicht aus dem Ding rausbringen lassen und schon gar nicht von Jesus wegbringen lassen. Es ist es nicht wert, weil Jesus ist Jesus und wir sind wir. Aber Jesus liebt uns trotzdem. Also diese Dinge, nicht diese geistlichen Gründe, die uns wirklich in Schlingern bringen können und die auch mich persönlich schon so manches Mal, das muss ich sagen, tatsächlich in Schlingern gebracht habe. Aber was uns hält und trägt, ist die Fokussierung auf Jesus. Die ist wichtig. Und damit kommen wir zum zweiten Hauptgedanken. Also wir haben jetzt mal geguckt, welche Dinge sozusagen eben die Heilsgewissheit in uns in Frage stellen können, wo wir in Schlingern kommen können mit unserem Glauben, mit diesen Dingen. Und das zweite ist die Gewissheit. Worauf gründet die? Und das ist wichtig. Gerettet sind wir nicht, wenn wir mehr und mehr und je länger, desto mehr immer alles richtig machen. Das wäre mittelalterliches Denken. Im Mittelalter hat man das gedacht. Nicht so jemand wie Luther, der ist auch an dieser Theologie zerbrochen, dann aber auch in diesem Zerbruch durchgedrungen zu der Lehre von der Gnade Gottes. Gerettet sind wir allein dadurch, dass wir zu Jesus Christus gehören. Punkt. Punkt. Wenn dein Leben Jesus gehört, bist du dabei, wenn Jesus wiederkommt. Das sagt die Bibel ganz unmissverständlich. Das heißt, dass ich zu Jesus gehöre, kann ich wissen. Ja, wie jetzt? Ich fühle das aber gar nicht. Gut. Man muss das nicht fühlen. Das steht auch gar nicht in der Bibel, dass man immer alles fühlen muss. Wo steht das eigentlich geschrieben? Das steht ja gar nicht. Sondern in der Bibel steht etwas anderes, nämlich gerettet sind wir, wenn wir zu... Wie kann ich das wissen? Das kann ich wissen dadurch, dass ich ganz bewusst mein Leben Jesus anvertraut habe, so sagen wir. Nicht, man nennt das auch Bekehrung. Das heißt, es ist ein komischer Begriff, ein älterer Begriff, nicht? Aber für viele jetzt ganz normal eigentlich, bedeutet, ich habe irgendwann mal in meinem Leben gesagt, Jesus, dir soll mein Leben gehören. Ich will dir folgen. Mein Leben gehört dir. Trotz meiner Schwächen, meiner Stärken, mit allem, was ich bin, soll mein Leben einfach dir gehören. Fertig. So, wenn du das gemacht hast, wenn du diesen Schritt gemacht hast, Glaube ist immer ein Schritt, hat immer zu tun mit einem Tat, mit einer Entscheidung. Diese Entscheidung muss man treffen. Also wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen habe, dann ist anders. Aber ich kann sie ja treffen. Ich kann sie immer treffen. Ich kann sie übrigens auch erneuern. Ich kann sie immer wieder neu treffen und bekräftigen. Also wenn ich diese Entscheidung für Jesus getroffen habe, dann gehöre ich zu Jesus. Ganz einfach. Interessant, jetzt kommen wir nochmal auf unseren Vers hier zurück, wo es da heißt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. So, also, heißt aber, wer den Sohn hat, hat das Leben. Das heißt, wer zu Jesus Christus gehört, wer genau diesen Schritt gegangen ist, Jesus, dir soll mein Leben gehören, der hat das Leben. Das sagt die Bibel, ganz zweifelsfrei. Das habe ich euch geschrieben, also diesen ersten Satz, das habe ich euch geschrieben, damit ihr euch besser fühlt, damit ihr so eine Art Jesus-Gefühl habt oder so, oder euch irgendwie seelisch daran erbauen könnt. Ja, das kann man gewiss, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Ganz interessant, wie es hier heißt, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Das ist etwas, das wir nicht nur ahnen sollen, was wir nicht nur irgendwie vage hoffen können, was, sagen wir mal, wenn es gut läuft, im allerbesten Falle irgendwie gut so rauskommt. Nein, das ist etwas, das können wir wissen und das sollen wir wissen. Das ist eine Gewissheit, die sozusagen auf einem Wissen beruht. Biblischer Glaube ist nicht nur Glaube im Sinne einer positiven Möglichkeit, also im Sinne, ich glaube, dass auch morgen die Sonne scheint, weil Wetter-App hat gesagt, morgen scheint die Sonne. Wir haben im Urlaub festgestellt, die App war nicht immer so ganz zuverlässig. Also zum Positiven. In App hat nämlich gesagt, jeden Tag Regen, bewölkt, aber kein Regen. Sehr schön. Also das wäre sozusagen dieser vage Glaube. Sondern der Glaube, von dem die Bibel spricht, hat zu tun mit einer Gewissheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das wussten sie schon im Alten Testament bei Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass er mich aus dem Staub erhebt. Und ich weiß, dass er am Ende den Sieg davonträgt. Ich weiß es. Das ist etwas, was ich wissen kann. Und woher kann ich das wissen? Ich weiß es aus dem Wort. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Das heißt, unser Glaube beruht nicht auf dem, was ich fühle, beruht auch nicht darauf, ob ich immer alles richtig mache, ob ich mich immer richtig verhalte, ob ich total sündfrei werde, beruht nicht darauf, dass ich jeden Tag sozusagen mindestens 3 Stunden in der Bibel lese, wobei das natürlich nicht schlecht ist und gut ist, ist ja überhaupt gar keine Frage, selbstverständlich lesen wir regelmäßig Gottes Wort, aber ich kann nicht formal sagen, so, wenn ich das und das und das und das, dann. Nein. Es gibt nur eine einzige Sache, wenn mein Leben Jesus gehört, wenn ich mit Jesus lebe, wenn ich verbunden bin mit Jesus, bleibt in mir und ich in euch. Das ist die Sache, Johannes 15, Vers 5. Oder Johannes 3, Vers 36. Zwar nicht nur, es gibt ja viele Stellen, aber einfach mal ein paar Belege. Nicht, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Glaubst du an Jesus Christus? Gehört dein Leben Jesus? Dann bist du dabei. Sollte Jesus in einer Stunde wiederkommen, hurra, du bist dabei. Du bist dabei. Solltest du an einem Herzinfarkt sterben und einer Lungenembolie oder was es nur alles für möglich gibt, ja Millionen von Möglichkeiten. Nicht, manchmal fragt man sich, wieso ist man eigentlich gesund? Weil es gibt ja Millionen Möglichkeiten, nicht gesund zu sein. Ja, auf jeden Fall, angenommen, ich sterbe, und da gibt es Leute, also ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, nicht? Also in Norddeutschland, nicht? Da war ein Kollege, ich bin einmal im Jahr dort zu einer Bibelfreizeit, mehrere Tage, so richtige tolle Bibelfreizeit, Bibelarbeiten halten und so. Und dann habe ich da einfach mal gefragt, ja, wie geht es dem und dem Kollegen und so? Sagt, ja, der ist gestorben, wie jetzt gestorben? Der war jünger als ich. Der war jünger als ich. Wie, der ist gestorben? Ja, der ist gestorben. Ja, wie denn? Ja, der ist im Auto gefahren, wollte einen Hausbesuch machen und so plötzlich, zack, und so. Und dann ist das Auto ist dann noch ein Stück weiter gerollt und stand dann da auf der Landstraße und der war dann da praktisch so auf dem Lenker, nicht am Lenker, sondern da irgendwie so auf dem Lenker. Und dann irgendwann kam ein Auto vorbei, so steht das Auto da und ich habe geguckt, da lag der da drin mal tot. Einfach so, war unterwegs, zack. So, aber wir wissen nicht sozusagen wann und wie unser, aber wir wissen, wenn meine Zeit kommt, wann und wie ist egal, ich bin bei Jesus, das ist das Entscheidende. In Johannes 5, Vers 24 heißt es, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. All diese wunderbaren Verheißungen. Das ist das, worauf unser Glaube ruht. Das ist das, worauf wir uns stellen. Denn das ist der Wille meines Vaters, Johannes 6, Vers 40, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Darauf dürfen wir bauen. Das gibt uns die Gewissheit unseres Heils. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Das ist das Entscheidende. Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Auch der Teufel nicht. Der Teufel kann dich nicht aus der Hand Gottes reißen. Keine Anfechtung, nichts kann uns aus der Hand Gottes reißen. Wir können uns selber aus der Hand Gottes lösen. Diese Möglichkeit besteht, aber das ist die einzige Möglichkeit. Nicht, das wäre dann nochmal ein anderes Thema. Aber von außen her kann dich niemand aus der Hand Gottes reißen. Wenn du bei Jesus bist und bei Jesus bleibst, alles gut. Wir werden, so schreibt, also das war jetzt praktisch die Evangelien, das zieht sich durch die Bibel durch, bei Paulus hier im Römer 3, wir werden ohne Verdienst gerecht. Ohne Verdienst, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus geschehen ist. Wir müssen uns nichts, aber auch gar nichts verdienen. Gar nichts. Null. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühmen kann. Kein einziges Werk, keine einzige gute Tat kann uns in irgendeiner Weise retten oder kann zu unserer Rettung beitragen. Gar nichts. Gar nichts. Gut, wir haben darüber geredet, Gott verändert unser Leben, keine Frage. Ja, und das ist wunderbar und auch zum Positiven überhaupt gar keine Frage, aber das trägt in keiner Weise dazu bei, dass wir irgendwie zu Gott in den Himmel kommen, sondern einzig und allein, was Jesus getan hat und der Glaube an ihn. Drittens, und damit kommen wir zum Schluss, das, was ich bisher gesagt habe, gilt. Und zwar, ob ich Gott fühle oder nicht. Definitiv. Begriffe wie etwa Gottes Nähe spüren, oh, da habe ich Gottes Nähe aber wirklich gespürt, so in den Bergen oder so, nicht? Also wir haben auch Urlaub in den Bergen gemacht, herrlich. So dieses, was wir da mit diesem plätschernden Wasser, nicht? Ich habe schon zu Willi gesagt, nicht? So ähnlich solche Situationen haben wir in unserem Urlaub. Oh, das ist schön, nicht? Die Schöpfung weist auf den Schöpfer, das ist großartig, nicht? Und dann kommt der Sonnenuntergang des Alpenglühen, dann ist das alles da so rot da oben in den Bergen und so, und dann ist die Erhabenheit, dann fühlt man das Erhabene und so, und Gott ist irgendwie. Aber solche Begriffe wie Gott spüren oder ich will Gott erleben, kommen in der Schrift überhaupt nicht vor. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ich sage, komm, steht das überhaupt irgendwo in der Bibel? Nee, für uns irgendwie, ich will Gott erleben. Boah, da habe ich Gott erlebt und so. Nee. Kommt in der Bibel überhaupt nicht vor. Steht gar nicht drin. Warum? Das ist nicht relevant. Es ist für unser Leben mit Gott nicht relevant, ob ich regelmäßig Gott erlebe oder nicht. Abraham hat einmal die Verheißung bekommen, jahrelang nichts. Noch nicht mal der Sohn wurde geboren, gar nichts. War auch nicht relevant. Abraham hat einfach dem Herrn vertraut, hat jeden Tag sein Ding gemacht und hat dem Herrn vertraut, weil er wusste, was Gott verheißt, kann er auch tun. Fertig. Kommt in der Bibel nicht vor. Das heißt, im Glauben allein auf sein Gefühl zu bauen, heißt, den Glauben auf Sand zu bauen. Aber unser Glaubenshaus soll auf Fels gebaut sein. Und dieser Fels ist Jesus. Wir denken an Matthäus 7, nicht? Da ist ja das mit dem Sand und dem. Worauf ist unser Haus gebaut? Baue ich meinen Glauben auf mein Gottesgefühl, dass ich Jesus irgendwie fühle, dass mein Gefühlsleben in Ordnung ist und so, ja, dann baue ich auf Sand. Weil unsere Gefühle sind nicht immer in Ordnung. Es gibt sogar Menschen, die haben psychische Krankheiten, die leiden unter Depressionen, die haben andere Dinge. Ich kenne jemanden, der gläubig ist, da wurde jetzt Schizophrenie diagnostiziert. Überleg dir das mal. Ja, die hören dann Stimmen und so und sagen, boah, ich bin hier irgendwie durch eine künstliche Intelligenz irgendwie, die kommen, dann sind dann so diese, früher waren das, war, dann haben die sich gehalten für den Kaiser von China oder irgendwas. Ja, je nachdem, wo die prägen. Und heute nicht, werden sie von der künstlichen Intelligenz irgendwie ferngehalten. Das verstehen wir, das ist aber Krankheit. Gehört so jemand jetzt nicht mehr zu Jesus plötzlich, weil er solche komischen Ideen, weil er krank ist. Deswegen diese Dinge einzig und allein, dass dein Leben Jesus gehört, das ist das Entscheidende. Und dann bist du dabei und wenn Jesus wiederkommt, freu dich. Das heißt, im Zweifel und in der Tiefe, und solche tiefen Situationen kennen wir alle, wenn wir so richtig da so durch müssen, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, und da gibt es ja viele Gründe und Anhaltspunkte, die uns in so eine Situation auch treiben können, nicht wahr? Aber dann gilt allein das Wort und die Verheißung. Bauen wir unseren Glauben auf die Zusagen Gottes und nicht auf unser Gefühl. Unser Gefühl kann trügerisch sein. Oh, ich bin ganz weit weg von Jesus. Als ich in Basel war, hat man sich folgende Geschichte erzählt. Und zwar haben praktisch gläubige Gemeinden wollten eine große Evangelisation machen, damals noch mit Billy Graham. Billy Graham, großer Evangelist, nicht? Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, der ist schon beim Herrn, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, nicht? Und dann wurde jemand anders gefragt oder hat gefragt, ja, sag mal, wieso holt ihr eigentlich diesen Evangelisten aus Amerika? Die Antwort war, dass er uns Jesus bringt. Er hat gesagt, ja, dann kann er auch in Amerika bleiben, weil Jesus ist ja schon hier. Er muss ja Jesus nicht bringen. Was gemeint war, ist natürlich klar, dass er das Evangelium verkündigt. Und das ist auch völlig in Ordnung, da kann man auch mal jemanden einladen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber verstehen wir, Jesus ist immer da. Ob ich ihn fühle oder nicht, Jesus ist da. und ich gehöre zu ihm, ob ich das fühle oder nicht. Wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe, dann gehöre ich ihm, unabhängig von den Gefühlen. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Ich möchte schließen mit einem Zitat aus diesem wunderbaren Lied von der Julie Hausmann. Viele werden das kennen. In Schwenningen wird das, ich weiß gar nicht warum, aber das hat sich irgendwie so durchgesetzt, sehr gerne bei Beerdigungen gesungen. Bei Beerdigungen. Hat ja auch was, auch vom Hintergrund und so. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Wohl dem, der das sagen kann. Gott segne euch alle, jeden Einzelnen. Gott segne euch als Jettinger Gemeinde. Amen.